Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, der Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie und neben mir ist meine Kollegin Nele wieder da.
Hallo.
Und heute haben wir ein Thema und zwar beschäftigen wir uns heute mit 10 Jahre Brexit. Jetzt werden einige von euch denken, warte mal, 10 Jahre? Die sind doch erst vor ein paar Jahren irgendwie aus der EU ausgetreten. Ja, aber die Woche, wir nehmen das jetzt am 24.06. auf und gestern, also am 23.06. vor 10 Jahren, fing das Ganze nämlich an mit dem Referendum.
Ja, also wenn ich an den Brexit denke, denke ich auch eher so an 2020 rum, als das Referendum dann war. Aber tatsächlich, wie du schon meintest, ist die Geschichte ja wesentlich länger und jetzt halt schon 10 Jahre alt. 10 Jahre ist es her, ein Datum, das sich irgendwie auch so ein bisschen in das kollektive Gedächtnis von Europa, also unseres Kontinents, ja auch irgendwie eingebrannt hat, weil das ja damals auch einfach ein krasser Bruch irgendwie war, als es so das erste Mal in den Nachrichten aufgetaucht ist. Und damals wurde tatsächlich mit einer knappen Mehrheit von 51,9% am Morgen des 23. Juni 2016 entschlossen, oder es stand halt dort fest, das Vereinigte Königreich wird die Europäische Union verlassen. Und ja, wie wir schon gesagt haben, bis zum tatsächlichen Austritt des Landes sollten dann eben noch einige Jahre vergehen, um genau zu sein 3,5. Aber die Weichen wurden eben in jener Nacht vom 23. Juni 2016 gestellt.
Ja, aber wenn man mal so überlegt, vor 10 Jahren, wenn ich auch mal so überlege, wo war ich vor 10 Jahren? Du warst da wahrscheinlich auch noch in der Schule.
Ich war noch in der Schule vor 10 Jahren.
Ja, ich habe irgendwie studiert, damals auch noch gar nicht Politikwissenschaften. Da war das irgendwie noch gar nicht so ein Thema für mich und auch irgendwie alles noch so weit weg. Und jetzt 10 Jahre später sind sie halt auch schon komplett raus. Und das hinterlässt ja auch heute in der Wirtschaft auch noch deutliche Spuren. Also bevor wir uns aber die Trümmer und auch diese kleinen Pflänzchen der Hoffnung, die es vielleicht auch irgendwie noch gibt, ansehen, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, wie es so weit kommen konnte. Also wir spulen jetzt mal zurück vor 10 Jahren. Das war das Jahr 2016. Heute irgendwie so das erste große Wetterleuchten des neuen Populismus, kann man irgendwie auch sagen, auch kurz bevor Donald Trump in den USA überhaupt die Bühne betrat.
Auch daran kann ich mich noch erinnern. Ich weiß, damals saß ich daran im Chemieunterricht.
Daran kann ich mich mehr erinnern.
Ich auch,
ja. Weil wir auch damals das alles so live mitverfolgt haben und so. Aber Brexit war dann da so ein bisschen ein kleineres Thema.
Ja, voll. Also bei mir ist auch 2016, ich weiß noch, ich saß im Chemieunterricht früh und dann kamen die Wahl, die Wahlergebnisse aus der USA und wir haben uns alle angeguckt und waren so, oi.
Das muss ein Witz sein.
Das ist jetzt auch schon wieder irgendwie so krass lang her. Aber die Wurzeln gehen wir wieder zurück. Die Wurzeln vom Brexit liegen halt tiefer und eben in der damaligen Politik. Der damalige konservative Premierminister von Großbritannien, David Cameron, auch ein Name, der sich bei mir eingebrannt hat.
Der hat sich auch bei mir eingebrannt, also, tatsächlich.
Genau, das ist für mich auch irgendwie, David Cameron ist der Name vom Politiker, den ich auch einfach damit verbinde. Der hatte das Referendum damals eigentlich nur angesetzt, um die EU-Skeptiker in seiner eigenen Partei so ein bisschen ruhig zu stellen. Und im Nachgang war das eigentlich eine total fatale politische, fast schon Fehleinschätzung, wenn man so möchte. Man dachte halt irgendwie, die Briten würden sich halt eher für den Status quo entscheiden. Doch die sogenannte Leave-Kampagne, also Leave ist ja Englisch für verlassen, die nutzte einfach geschickt den Frust auch vieler Leute in Großbritannien über die globalen Eliten, aber auch über Themen damals schon wie Migration, Zuwanderung und so weiter, um eben diesen EU-Austritt so ins Rollen zu bringen.
Genau das war dann halt auch diese Geburtsstunde von Slogans wie Take Back Control. Und während die EU-Befürworter so mit trockenen Wirtschaftsdaten warnten, verkauften die Brexit-Vorkämpfer eine emotionale Vision von Unabhängigkeit. Ich glaube, da gibt es auch heutzutage immer noch viele Dokus für und auch viele Berichte, dass da wirklich viel in der emotionalen Schiene gemacht wurde und auch viel auch verdreht wurde. Ich meine, das kennen wir auch in der heutigen Politik immer noch, ne? Da gibt es ja auch einige Parteien, die viel auf emotionaler Basis machen und die Fakten vielleicht auch mal ein bisschen daneben liegen lassen. Aber ja, das war damals halt auch schon ein ganz großes Problem. Und ein prominentes Gesicht war der jetzt 2023 schon verstorbene Nigel Lawson, Thatchers ehemaliger Staatskanzler. Und er verglich die EU-Mitgliedschaft spöttisch mit einem Tennisverein, in dem man gar nicht Tennis spielen wollte. Und er glaubte eben auch fest daran, dass Großbritannien den Binnenmarkt nicht brauchte, um wirtschaftlich zu prosperieren. Und 10 Jahre später wissen wir aber, dieser Tennisverein, was er ja so spaßig gesagt hat, oder so flapsig gesagt hat, besser gesagt, war das wirtschaftliche Rückgrat der Insel.
Und mittlerweile ziehen ja auch viele, ja, sag ich mal, Experten, Expertinnen, aber eben auch Menschen in Großbritannien eigentlich so eine bittere Bilanz, vor allem im Thema Wirtschaft und Industrie. Lawson und auch andere eher so liberalere Befürworter von diesem von diesem Austritt Großbritanniens versprachen damals eigentlich so ein blühendes Großbritannien, was eben nicht mehr diesen ganzen EU-Regeln unterliegt.
Ja, das habe ich dann so ein bisschen mehr mitverfolgt, genau, dann diese ganzen Versprechen, die es gab. Ja.
Die es gab, genau. Und damals warnten Ökonomen auch schon und haben das bis heute auch weiter auf ihrer Agenda. Das war einfach ein großes Wunschdenken und eine der gründlichsten Untersuchungen des US-Forschungsinstituts NBER, also NBER, zeigt, dass die Schäden sogar doppelt so groß sind, wie man 2016 damals überhaupt befürchtet hatte.
Erklär uns mal das ein bisschen genauer. Also was sagen die Zahlen dazu?
Ja, also haltet euch fest, ohne den Brexit wäre die britische Wirtschaftsleistung pro Einwohner heute um schätzungsweise 6-8% höher. Der Austritt hat Investitionen, Beschäftigung, aber auch die Produktivität des Landes massiv geschädigt. Der britische Pfund hat sich hat so einen Schwächeanfall eigentlich erlitten, vor allem direkt nach diesem ersten Votum 2016 und seitdem sich tatsächlich auch nie wieder richtig erholt, was vor allem damit zu tun hat, dass Importe in das Land rein dauerhaft einfach teurer geworden sind und dementsprechend natürlich auch eben die Kosten und so weiter vor Ort.
Ja, und was ist heute mit diesem Aushängeschild Sunderland? Das war so 2016 die Hochburg der Brexiteers, obwohl dort auch das riesige Nissan-Werk auch steht, das ja fast nur für den Export in die EU produziert.
Genau, Sunderland, also dieses Aushängeschild, wie gesagt, da gab es halt diese Autofabrik. Das ist heute immer noch so ein bisschen so ein Lehrstück eigentlich für diese geplatzten Träume, die damals versprochen wurden. Dieses Werk von Nissan, das existiert immer noch, aber es produziert tatsächlich heute rund 46-50% weniger Autos als vor 10 Jahren.
Das ist wirklich, also die Zahlen 46-50%, das ist halt echt viel.
Genau, also deren Umsatz, deren Exporte sind halt um die Hälfte einfach weggebrochen. Und die Unternehmer vor Ort, die da natürlich auch in sowas investieren, sei es mit Aktien, was auch immer, die Arbeitsplätze, die da dranhängen und so weiter, die verzweifeln einfach an einem, wie sie sagen, phänomenal frustrierendem, einfach Papierkram, der durch den Austritt aus dem EU-Binnenmarkt entstanden ist. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, was da dann auf einmal für krasse Regularien, Zollbestimmungen etc. einfach mit dranhängen.
Da habe ich kurz eine andere Geschichte noch zu. Ich habe einen kleinen Beitrag gesehen, gerade junge Leute, also die sind jetzt so Anfang 20, ne? Damals waren sie halt irgendwie auch noch viel zu jung, um damit abstimmen zu dürfen, wie sie heute auch darunter leiden. Und weil du das auch gerade mit dem Papierkram angesprochen hattest, da gibt es eine junge Musikerin, die hat eine Band, den Namen weiß ich jetzt auch nicht, ist auch egal, ich will jetzt auch nicht für die Band Werbung machen, aber die gehen halt auf Tour,
ja.
Europa-Tour,
ja.
Und die sagen, das ist so viel Papierkram und was sie da alles nachweisen müssen, da dachte ich mir so, oh mein Gott, warum muss man das, aber da müssen sie es auch planen, dass sie alle Stops innerhalb der 90 Tage auch hinkriegen, dann diesen ganzen Papierkram, also es ist genauso, als würden sie jetzt auf Tour gehen wollen in den USA.
Ja, das ist schon heftig.
Aber gehen wir nochmal zurück, ne, vor 10 Jahren, da gab es doch irgendwie auch so eine Hoffnung, dass so neue Handelsverträge mit dem Rest der Welt da irgendwie das ausgleichen sollten, also so Global Britain und sowas.
Auch das ist tatsächlich weitgehend eine Illusion geblieben. Großbritannien hat zwar 39 Handelsverträge mit 72 Ländern weltweit abgeschlossen, aber die meisten ersetzen einfach nur die Abkommen, die man als EU-Mitglied sowieso schon hatte. Also da sind eben viele Verträge, die es vorher halt in anderer Form schon gegeben hat durch die Teilhabe in der Europäischen Union. Und die EU bleibt mit einem Anteil von über 40% der mit Abstand immer noch wichtigste Handelspartner Großbritanniens. Ist ja auch irgendwie logisch. Also man hatte ja vorher schon diese ganzen Handelsabkommen. Man ist ja geografisch auch einfach nah, kulturell nah. Und diese geografischen Fakten, die kann man auch einfach nicht wegdiskutieren.
Was halt auch so vor 10 Jahren so ein unglaublich riesiges Thema auch überall war halt auch das Thema Migration.
Ja.
Und das wurde ja dann auch irgendwie so ein bisschen zum Kernthema damals auch beim Brexit. Also viele Menschen in diesen vernachlässigten Industrieregionen, diesen britischen Rossgürtel, stimmten für den Brexit, weil sie die unkontrollierte Einwanderung stoppen wollten.
Und das ist auch tatsächlich so das größte Paradoxon von allen. Zwar ist die Zuwanderung aus der EU zurückgegangen, aber die Gesamtzahl der Einwanderer ist nach dem Austritt tatsächlich eher explodiert, also sind die Zahlen eher in die Höhe gegangen, weil die britische Wirtschaft aufgrund geringer Produktivität, wie wir vorhin schon gesagt haben, natürlich auch händeringend einfach ja Arbeitskräfte sucht. Und natürlich auch Menschen braucht, die eben dort arbeiten. Und genau, da wurden natürlich eben dann noch Regeln vereinfacht, sage ich mal, oder liberalisiert für Menschen, die halt aus Nicht-EU-Staaten auch kommen, dass die eben einfacher nach Großbritannien einreisen können.
Ja, und das führt dann wiederum zu ja wirklich bizarren Situationen, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt. Nächste Woche beginnt dann zum Beispiel Wimbledon und die berühmten Erdbeeren werden dort ja heute nicht mehr von irgendwie Polen oder Rumänen geerntet, sondern von Saisonkräften aus Zentralasien. Also der Brexit hat die Zuwanderung nicht gestoppt, er hat nur die Herkunftsländer halt auch weiter weg verschoben.
Ja, also das ist, denke mal, nicht das, wie sich eben Gegner von Migration das irgendwie auch vorgestellt haben. Und an sich ist das auch kein Wunder. Das Land ist ja auch politisch ja einfach instabiler geworden seit dieser Zeit. In diesen 10 Jahren verschlisst das Vereinigte Königreich 6 Premierminister. Also das ist ja schon sehr, sehr viel. Jetzt kannst du mal überlegen, wie viele Bundeskanzler wir in den letzten Jahren hatten. Also nicht 6 zumindest.
Und 3.
Genau, also das ist ja auch immer so ein Anzeichen für, dass Länder halt irgendwie, ja, instabil
sind. Irgendwas ist
da
komisch, ja.
Genau, und dann eben auch Wahlen natürlich vorgezogen werden. Es gab andauernd wieder welche, die dann abgedankt haben und so weiter. Es gab ja dieses, ich sag mal so ein bisschen das lange Drama unter Theresa May, die 3 Jahre lang dabei war, die ihren Slogan Brexit means Brexit nie wirklich mit Leben füllen konnte. Dann kam... Auch der Name hat sich bei mir eingebrannt.
Ja, bei mir auch. Die beiden tatsächlich.
Boris Johnson mit seinem sehr hastig ausgehandelten Deal, der die Mitgliedschaft im Binnenmarkt auch nie wirklich ersetzen konnte.
Ja, und dann sagt dir noch der Name Liz Truss was?
Bin ich ehrlich, da klingelt jetzt gar nicht so viel. Also wenn ich den Namen jetzt irgendwie gehört hätte, weiß ich nicht, ob ich sie mit Großbritannien verbunden hätte.
Ja, aber sie wollte auf jeden Fall den Brexit mit einer ja Radikalkur aus massiven Steuersenkungen retten und versetzte dann die Finanzmärkte so sehr in Panik, dass sie nach nur, und deswegen ist dir der Name vielleicht nicht mehr im Kopf geblieben, nach nur 45 Tagen auch gehen musste.
45 Tage, also 1,5 Monate, ne? Also wirklich gar nichts eigentlich.
Ja. Ja, heute versucht die Labour-Regierung unter Andy Burnham ein Reset, also eine langsame Wiederannäherung an so EU-Regelwerke, ohne jedoch so die heilige Kuh des Referendums von 2016 direkt zu schlachten.
Und jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wie ist so die Stimmung im Land heute? Also bereuen die Briten, dass sie das gemacht haben oder haben sie sich dran gewöhnt? Gibt es da Befürwortung? Also was denken die Menschen heute? Wenn man sich so die Umfragen mal ansieht, die es gibt, halten inzwischen über 50% der Briten den Brexit tatsächlich für einen Fehler.
Ja, es haben ja auch nur knapp 51 dafür gestimmt. Es sieht aber irgendwie auf der Straße, gibt es aber noch ein anderes Bild. Also neulich gab es in London den National Rejoin March. Die Veranstalter hofften auf Massen, aber am Ende kamen vielleicht 200 Menschen und es herrschte so eine gewisse Brexit-Müdigkeit, kann man schon sagen. Also niemand will zurück in die polarisierten Krisenjahre nach 2016, die das Land dann irgendwie auch politisch lahmgelegt hatte.
Der konservative Sicherheitspolitiker Tobias Elwood sagt sogar, das Thema sei immer noch so toxisch, dass die Idee, einfach in die EU so zurückzuspringen, für viele auch einfach viel zu viel wäre. Also so, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass dieses Thema ja auch einfach sehr ermüdend ist und jetzt zu sagen, wir machen jetzt
um richtig EU-Mitglied zu werden, dauert
genau,
es ja auch,
auch
eben
wieder ewig. Genau, also das würde ja auch wieder sehr, sehr viel mit sich ziehen. Und es gibt zudem auch eine tiefe, so ein bisschen auch Entfremdung ganzer Bevölkerungsschichten von der Politik, die der Brexit ja eigentlich heilen sollte, aber im Endeffekt irgendwie nur verschlimmert hat.
Und vergessen wir nicht die EU-Seite. Jean-Claude Juncker, der zu dem Zeitpunkt des Referendums EU-Kommissionspräsident war, bezweifelt, dass Brüssel die Briten so schnell zurückhaben will, weil die Wunden von 2016 eben immer noch nicht verheilt sind. Ne? Also sind wir bei dem Thema, das dauert halt eben auch. Ne? Also die Wunden gibt es nicht nur bei den Briten, sondern auch hier bei uns. Und ein Wiedereintritt würde halt irgendwie bedeuten, keine Rabatte mehr. Vielleicht der Euro und Schengen. Das ist für viele Briten heute irgendwie noch unvorstellbar.
Doch es gibt auch Argumente für eine Annäherung, die gar nicht so wirklich jetzt mit dem Thema Wirtschaft oder so zu tun haben, sondern eher mit der ja, mit der globalen Weltlage 2026, die ist ja logischerweise auch anders, als sie vor 10 Jahren war. Russland ist ja aggressiver, China ist stärker, die USA noch unzuverlässiger. Und in diesem Umfeld wirkt das Ganze natürlich nochmal anders. Und Großbritannien ist fast so ein bisschen isoliert irgendwie, wie so ein Relikt, wie so ein Relikt aus einer anderen Zeit fast, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall kann Großbritannien sich es auch irgendwie schlicht gar nicht mehr leisten, die Augen vor der ja kollektiven Sicherheit Europas zu verschließen. Trump und auch andere globale Verschiebungen treiben das Land förmlich zurück in die Arme Europas, könnte man auch so sagen.
Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was bedeutet das für uns? Also auch irgendwie für diese junge Generation, würde ich mal sagen. Also du meintest ja vorhin schon viele Menschen, die ja jetzt da so einfach reinwachsen, die haben ja sich damals gar nicht dafür entschieden. Ja,
wie alt warst du zum Beispiel da?
Ich war 16.
So, ich war 22. Oh. Das also, war für mich alles auch noch, also mich hat's ja gar nicht mal so betroffen, ne, weil ich hier lebe. Aber
ja. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, okay, ich wäre jetzt da irgendwie aufgewachsen und würde mir eigentlich denken, wäre eigentlich schon ganz nice, auch so diese...
Naja, aber überleg nochmal zurück, ne, also... Die jetzt 16 und 22 sind, wie alt waren die da? So, ja. Ne, die konnten das gar nicht verstehen vielleicht. Ja. Es war überhaupt nicht greifbar für sie. Das war auch noch gar nicht so groß in ihren Interessen lagert mit drin. Aber jetzt leben sie halt mit den Konsequenzen. Ja. Das ist halt das Unfaire. Ja, und genau das ist eben auch der Punkt. Also für junge Briten ist der Brexit ein persönlicher Verlust. Also ja, eine junge Rednerin in London sagte neulich, der Brexit raube ihnen das Recht, in 27 anderen Ländern zu leben und zu lieben. Also früher konntest du einfach nach Berlin ziehen, heute musst du dafür Visum oder beantragen oder teils heiraten. Und selbst dann sitzt man oft noch fest, weil die Botschaften überlastet sind. Das ist, für uns ist das so einfach, ne? Also wir können jetzt irgendwie irgendwo hin, Wochenende schnell in Spanien in der Sonne verbringen oder keine Ahnung, was auch immer, Paris ein Croissant essen, und das ist für die irgendwie gar nicht mehr möglich.
Obwohl Reisen ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, noch ein bisschen einfacher ist, weil du dann ja nur ein paar Tage unterwegs bist, aber wenn man jetzt irgendwie längerfristig mal weg will oder im Ausland studieren will oder so, ja, dann wird es auf jeden Fall schwieriger mit Visa und allem drum und dran. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch mal wagen, dass es vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer irgendwie gibt und diese Folge mit so einem kleinen positiven Lichtblick auch beenden. Also einfach mal, ja, etwas zeigen, dass die Vernunft auch eventuell wieder zurückkehrt.
Ja, ich nehme an, du sprichst vom Erasmus-Programm. Das ist so die Nachricht des Jahres für alle Studierenden, nachdem Großbritannien mit dem Brexit aus Erasmus Plus ausgetreten war, was ja auch die Mobilität irgendwie auch massiv beschädigt hat, kommt jetzt die Kehrtwende.
Großbritannien wird nämlich ab 2027 wieder Teil des Erasmus-Programms sein. Yay. Also eine sehr gute Nachricht für alle Studierenden, aber auch Auszubildenden und so weiter, die gerne ein Auslandsjahr in Großbritannien machen möchten. Das ist tatsächlich eine echte Win-Win-Situation für Europa und auch die Insel. Konkret heißt das, ab dem akademischen Jahr 2027-28, also voraussichtlich ab September 27, können die EU-Bürger und Bürgerinnen wieder unter Erasmus-Bedingungen in Oxford, Edinburgh oder auch in London studieren.
Und ja, bis dahin gibt es Übergangslösungen wie die 20%-Regelung, über die aktuell immerhin schon rund 1700 Mobilitäten pro Jahr auch gefördert werden. Und das zeigt, der Austausch von Talenten und Ideen, der lässt sich natürlich nicht dauerhaft durch Grenzen stoppen.
Und wer für 2027/28 ein Auslandssemester plant, sollte laut Experten auf jeden Fall jetzt schon mal mit der Planung beginnen und die International Offices der Universitäten und so weiter kontaktieren. Es ist zwar noch kein so richtiger Rejoin, also nicht so eine wirkliche Rückkehr Großbritanniens, aber es ist ein Signal, dass wir auf jeden Fall wieder zusammenwachsen wollen.
Ja, also ein schönes Schlusswort, so für 10 Jahre Brexit, Brexit-Referendum, die Insel rückt geografisch nicht näher, aber in den Köpfen der jungen Generation scheint die Brücke über den Kanal wieder stabiler zu werden.
Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge über 10 Jahre Brexit. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören hier bei Götterfunken, der Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ja, vielleicht einfach noch als Schlusswort, bleibt europäisch, bleibt neugierig und dann hören wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Schaut auch natürlich gerne in die Shownotes vorbei, da haben wir wie immer unsere Social-Media-Kanäle verlinkt, unsere Website, da findet ihr unsere aktuellen Veranstaltungen, unsere Angebote und natürlich auch spannende Beiträge, Blogbeiträge und so weiter. Oder schaut natürlich auch gerne bei unseren alten Podcast-Folgen mal vorbei, da haben wir auch immer sehr, sehr spannende Sachen. Und wollen wir noch Werbung machen für Veranstaltungen? Genau, ne? Wir haben nämlich am 8. Juli, also jetzt auch schon sehr, sehr bald, bei uns im Haus eine ja ganz spannende Sache. Und zwar stehen bei uns ja die Landtagswahlen 2026 an im September. Und wer da gerne im Vorfeld mal mit Abgeordneten hier aus Rostock sprechen möchte, die zur Wahl stehen, kann das sehr, sehr gerne bei uns tun am 8. Juli ab 18 Uhr. Wir haben nämlich verschiedene Politiker und Politikerinnen der verschiedenen Parteien eingeladen und laden alle Interessierten recht herzlich ein, da zu uns ins Haus Europa zu kommen. Dort könnt ihr bei unserem politischen Speeddating ganz locker und wirklich auch mal ein bisschen in kleinerer, entspannterer Runde mit den Politikern ins Gespräch kommen, eure Fragen loswerden und euch einfach mal drüber informieren, wofür stehen die eigentlich ein, was wollen die so verändern bei uns in MV. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Sache. Also ja, kommt gern vorbei, es ist total kostenlos. Es gibt ja einen sehr, sehr schönen Abend. Meldet euch einfach an auf unserer Website www.eez-rostock.de und dann müsst ihr nur bei Veranstaltungen draufklicken und dann findet ihr da auch schon den 8. Juli. Wir freuen uns.
Deine Grüße?
Meine Grüße. Da habe ich jetzt wieder gar nicht drüber nachgedacht. Na super. Ich möchte heute, ich grüße Emmy, ganz liebe Grüße.
Aus gegebenen Anlass, weil wir das heute schon am 24.06. aufnehmen, grüße ich meine Mama. Die habe ich schon mal gegrüßt und ich weiß so, dass sie nicht reinhört, aber die hat heute Geburtstag. Ja. Yay. Okay, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Ansonsten, falls ihr auch mal irgendwie Themen habt, die euch besonders interessieren, schreibt uns gerne, lasst es uns wissen. Schickt uns eine DM. Und ja, ansonsten auch von mir noch eine schöne Woche und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin, ciao.